Im Journal zu Gast
ist heute Gesundheits- und Sozialminister Johannes Rauch von den Grünen. Rauch verantwortet ein Großressort mit vielen Großbaustellen, wie es im Innenpolitik-Jargon so heißt, von der Pandemiebewältigung über den Ärztemangel bis zum Pflegenotstand. Österreich sei ein Zuwanderungsland und müsse attraktiver werden für ausländische Arbeitskräfte, sagt er. Für das Gesundheitssystem will er eine Totalreform versuchen. Das Scheitern daran nimmt er eigenen Worten zufolge in Kauf. Am Beginn des Gesprächs mit Katja Adhofer geht es aber um das Ende der Corona-Maßnahmen.
Herr Minister Rauch, Sie haben diese Woche das Ende der Corona-Maßnahmen verkündet. Die Maskenpflicht in Spitälern und Heimen bleibt aber noch bis Mai. Vorarlbergs Landeshauptmann Wallner fordert da jetzt ein sofortiges Maskenaus. Werden Sie darauf eingehen?
Nein, weil wir das sehr gut überlegt haben. Wir brauchen den Vorlauf. Wir haben die parlamentarischen Abläufe so geplant. Es wird ein ordentliches Begutachtungsverfahren geben, weil wir auch zurück müssen zu Abläufen im Parlament, die so sind, wie sie demokratisch vorgesehen sind.
Nach der Pandemie ist vor der nächsten Pandemie, sagen jetzt alle Expertinnen, und der Epidemiologe Gardlehner kritisiert, Österreich mache da jetzt den großen Fehler, die Maßnahmen der Corona-Pandemie nicht groß angelegt evaluieren zu lassen. Hat er recht?
Nein, das machen wir. Und zwar sowohl im internationalen Vergleich wie auch österreichisch. Wir schauen uns ganz genau an, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Das alles fließt ein in einen Pandemieplan, das heißt ein Vorbereitungsdokument für eine allfällige nächste Pandemie. Und wir werden auch das zentrale Instrument, das wir haben, das Epidemiegesetz, komplett überarbeiten, weil sich gezeigt hat, bei Corona, dieses Gesetz stammt aus dem Jahr 1913 im Kern und ist nicht geeignet, eine Pandemie zu bekämpfen.
Das neue Epidemiegesetz wollen Sie bis Jahresende vorlegen, diesen groß angelegten Pandemieplan. Bis wann soll es den geben?
Den wird es vorher geben, der sollte bis Herbst fertig sein.
Der Experte Gardlehner fordert aber eben für diese Evaluierung Expertinnen und Experten aus dem Ausland, wie es etwa die Schweiz macht, damit die Sache wirklich unabhängig und ohne Interessenskonflikte angeschaut wird. Wird es diese Expertinnen und Experten aus dem Ausland geben?
Ja, die wird es geben, weil wir natürlich darauf schauen, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, welche Lehren ziehen wir, was können wir besser machen.
Was bisher nach wie vor jedenfalls fehlt, ist, dass alle Gesundheitsdaten zusammengeführt werden, um fundierte Entscheidungen treffen zu können. Das war beim Covid-19-Ausbruch ein Problem und es ist es immer noch. Gehen Sie das jetzt an?
Das gehen wir intensiv an. Österreich hat in vielen Bereichen eine Vorreiterfunktion, wenn es um die Digitalisierung im Gesundheitswesen geht. Es beneiden uns ganz viele Staaten um ELGA, um unser System, mit dem praktisch unsere Sozialversicherungskarte, unsere E-Card verwaltet wird. Aber wir haben Nachholbedarf, wenn es darum geht, dass beispielsweise ich als Patient, Sie als Patientin, Ihre Befunde automatisch an jedem Ort, an dem Sie hingehen, zur Krankenbehandlung zur Verfügung haben. Da haben wir Nachholbedarf und da werden wir jetzt uns die guten Beispiele, die es gibt, in Israel, in Finnland anschauen und versuchen, sie hereinzuholen.
Bis wann?
Das beginnt jetzt im heurigen Jahr. Und ich gehe davon aus, dass wir im nächsten Jahr da schon einiges auf die Reihe bekommen.
Das Corona-Thema, das hat uns diese Woche auch noch auf ganz andere Weise beschäftigt, nämlich durch die Niederösterreich-Wahl. Da hat sich gezeigt, dass in impfkritischen Gemeinden die Freiheitlichen überproportional zugelegt haben. Wie bewerten Sie das?
Ich bin ein bisschen vorsichtig dem Herstellen von Zusammenhängen, aber was schon klar war, und das hat sich ja gezeigt rund um die Debatte Impfpflicht, da sind Gräben aufgegangen und haben Verwerfungen stattgefunden, die quer durch Familien, quer durch Vereine dann sich durchgezogen haben und die mit einer Verhärtung und Verbitterung geführt worden sind, die mir schon Sorgen macht. Da müssen wir es wieder schaffen, die Menschen auch mitzunehmen. Wir können es uns nicht leisten, einen Drittel der Bevölkerung, und das ist aber nicht nur das Corona-Thema, abgehängt zu lassen oder in die Ecke zu stellen und zu sagen, mit denen wollen wir nichts zu tun haben, die sind pfui, weil sie FPÖ wählen. Nein, es ist zum Beispiel meine Aufgabe als Sozialminister, denen das Gefühl zu vermitteln, es ist mir nicht egal, wie es dir geht. Es ist mir nicht egal, ob du deine Rechnung bezahlen kannst, Strom, die Energiekosten, deine Miete, sondern ich kümmere mich darum, dass sich deine Lebensverhältnisse so verbessern, dass du in der Lage bist, deinen Lebensunterhalt ordentlich zu bestreiten.
Aber was muss da konkret passieren, dass Menschen der Politik wirklich wieder glauben?
Es braucht beides. Es braucht das Vermitteln, das glaubhafte Vermitteln der Botschaft und darum ringe ich und darum kämpfe ich, den Leuten das Gefühl zu geben, es ist denen da oben nicht egal, wie es mir geht. Und ich sage Ihnen, es ist mir nicht egal, wie es den Menschen geht. Und deshalb haben wir zum Beispiel den Wohnschirm aufgespannt mit 130 Millionen Euro, mit dem wir konkret Menschen helfen, vor der Delogierung bewahrt zu werden. Weil eine Delogierung für eine Familie mit Kindern, für eine Alleinerzieherin, ein traumatisches Erlebnis ist, neben den ökonomischen Auswirkungen. Damit haben wir bislang 4.000 Menschen geholfen in Österreich und das wird fortgesetzt im Heurigen und im nächsten Jahr.
Die Niederösterreich-Wahl, Herr Minister Rauch, hat diese Woche aber auch ein Déjà-vu gebracht. Sobald das Asylthema wieder länger in Diskussion ist, gewinnen die Freiheitlichen. War es aus Ihrer Sicht ein Fehler der Bundes-ÖVP, das Asylthema zuletzt immer wieder selbst groß zu machen?
Es hat sich jedenfalls nicht bewährt, das Thema hochzuziehen im Glauben, dann möglicherweise zu verhindern, dass Wählerinnen oder Wähler zur FPÖ abwandern. Das ist jetzt, glaube ich, mehrfach versucht worden und ich meine, man sollte das in den Schrank stellen. Das funktioniert einfach nicht.
Das könnte man dadurch, dass man offensiv sagt, Österreich ist ein Einwanderungsland. Das hat zum Beispiel der neue SPÖ-Niederösterreich-Chef Hergovich diese Woche bejaht. Tun Sie das auch?
Ja, weil ich zum Beispiel sage, es wird uns nicht gelingen, im Bereich der Pflege, der Gesundheitsberufe, der Sozialberufe, den Personalbedarf, den wir haben, aufgrund der alternden Gesellschaft, die wir sind, aus Österreich, nicht einmal aus Europa decken zu können. Wir brauchen qualifizierte Anwerbung von Arbeitskräften aus dem Ausland, müssen ihnen die Arbeitsbedingungen bieten, die eine faire Chance auch beinhalten und müssen in der Lage sein zu vermitteln, es ist attraktiv, bei uns zu arbeiten. Wir haben in den letzten 15, 20 Jahren das Gegenteil vermittelt. Wir haben vermittelt als Nation, als Österreich, das Fremde ist uns nicht willkommen. Wir haben eher Angst davor. Aus dieser Haltung müssen wir komplett aussteigen.
Ist das mit der ÖVP als Koalitionspartner möglich?
Es ist jedenfalls mein Tenor, mein Sprechtext. Und ich bin der tiefen Überzeugung, wir werden es nicht ohne schaffen. Es ist eine europäische Frage, die mittlerweile auch im Kreis der europäischen sozialen Gesundheit Minister intensiv diskutiert wird, ohne qualifizierte Zuwanderung, ohne die Anwerbung von Arbeitskräften aus dem Ausland, werden wir es nicht schaffen. Wir sollten zum Beispiel Menschen, die aus der Ukraine zu uns geflüchtet sind, auf sehr einfache Art und Weise die Möglichkeit geben, hier auch zu arbeiten.
Für die qualifizierte Zuwanderung haben wir jedenfalls die sogenannte Rot-Weiß-Rot-Karte. Die ist aber immer noch zu bürokratisch, zu kompliziert. Das kritisieren viele von der Industrie bis eben zu Pflegeorganisationen. Kommt hier eine weitere Reform?
Ja, das muss einfacher gehen. Es gibt da auch gute Ansätze. Das AMS Wien beispielsweise bietet jetzt eine zweisprachige Ausbildung an für Technologieberufe. Es muss die Anerkennung von Berufsausbildungen, die im Ausland stattgefunden haben, einfacher von Staaten geben. Ja, da ist Entbürokratisierung notwendig und die wird auch angegangen.
Bis wann?
Naja, Sie fragen mit Recht die Zeithorizonte ab, so rasch wie möglich, aber sorgfältig vorbereitet und so, dass die Dinge auch funktionieren.
Sind Sie wieder Wiener SPÖ-Bürgermeister Ludwig für eine leichtere Einbürgerung?
Ich bin für eine leichtere Einbürgerung, wenn es darum geht, dort Maßnahmen zu setzen, wo wir den größten Bedarf haben. Und das ist in meinem Bereich jedenfalls im gesamten Gesundheits- und Pflegebereich.
Aber an welchen Schrauben wollen Sie da drehen? Sollen zum Beispiel Kinder, die in Österreich geboren sind und deren Eltern schon länger in Österreich legal leben, automatisch die Staatsbürgerschaft bekommen?
Ich würde jetzt einmal zuerst an den Schrauben drehen, wo es darum geht, dass Menschen, die schon hier sind, Geflüchtete, Vertriebene, die Möglichkeit haben, am Arbeitsmarkt teilzunehmen.
Ein Problem bei der Einbürgerung, Menschen, die die österreichische Staatsbürgerschaft wollen, müssen nach Abzug aller Fixkosten, also von Miete etc., denen muss noch mehr als 800 Euro im Monat überbleiben. Und das gelingt sehr, sehr vielen Menschen in Österreich jetzt schon nicht. Stichwort Teuerung. Muss da was geändert werden?
Wir werden uns das auch anschauen müssen, weil entlang der Teuerung Lebenssituationen und Einkommenssituationen ohnehin sich grob verschoben haben.
Herr Minister Rauch, Sie haben sich dieser Tage mit der Ärztekammer angelegt und ihr das Blockieren wichtiger Maßnahmen vorgeworfen. Haben Sie dafür mehr Zuspruch oder mehr böse Anrufe bekommen?
Ich habe sehr viel Zuspruch bekommen, weil alle, die im System sind, natürlich wissen, was läuft. Aber ich mache es Ihnen an einem Beispiel deutlich. Es geht mir nicht um die Ärztekammer. Meine Frau, praktische Ärztin, ist im letzten September in Pension gegangen, in Dornbirn. Gleichzeitig sind zwei weitere praktische Ärztinnen in Pension gegangen. Meine Frau hatte weinende Patienten vor der Ordination stehen, später noch auf der Straße. weil die niemanden mehr gefunden haben, der sie nimmt. Keinen praktischen Arzt, keine praktische Ärztin. Und diese Mangelsituation zu beseitigen, muss gemeinschaftliche Aufgabe sein von allen. Ärztekammer, Sozialversicherung, Bundesländer, Gesundheitsministerium. Daran arbeite ich, weil ich bin der Vertreter der Patientinnen und Patienten.
Ein Vehikel dafür wäre der Ausbau der Primärversorgung, also dieser großen Ordinationen mit mehreren Ärztinnen und Ärzten. Und da leistet die Ärztekammer Widerstand, haben Sie gesagt, und das müsste sich bis Jahresende ändern, sonst wollen Sie die Macht der Ärztekammer hier gesetzlich beschränken. Warum nicht gleich?
Da gibt es jetzt intensive Gespräche und Verhandlungen mit der Ärztekammer. Ich orte Fortschritte, ich orte Bewegung und bin da eher zuversichtlich, dass wir es schaffen, das auch so hinzubekommen.
Bis wann? Auch wieder da die Frage?
Na, wie gesagt, also da werde ich mich jetzt nicht festlegen, aber ich orte Bewegung und die Bereitschaft, darüber zu reden, auch manche Blockade aufzugeben.
Es gibt eben deutlich weniger dieser Primärversorgungszentren als geplant, dafür aber immer mehr Wahlärztinnen. Wollen Sie das Wahlarztsystem ändern?
Das ist ein langfristiger Prozess und wir können, und das sei auch dazu gesagt, ohne Wahlärztinnen und Wahlärzte aktuell gar nicht auskommen. Man kann die nicht einfach abschaffen. Aber was wir brauchen, ist ein Einbremsen des Trends, dass Ärztinnen oder Ärzte lieber und schneller in Wahlarztpraxen gehen, wo die Menschen dann bezahlen müssen, wie in eine Kassenpraxis. Das heißt, die Arbeitsbedingungen für junge Ärztinnen und Ärzte so zu gestalten, dass die auch wieder bereit sind, eine Kassenarztpraxis anzunehmen, das ist Aufgabe und das ist auch Aufgabe der Verhandlungen zwischen Sozialversicherung und Ärztekammer. Da wird es auch jetzt entlang, Stichwort Finanzausgleich, Bewegung geben müssen.
Abschaffen vielleicht nicht, aber Änderungen, weil wer zum Wahlarzt geht, bekommt von der öffentlichen Hand bis zu 80% der Kosten ersetzt. Wahlärztinnen und Ärzte können aber offen haben, so viel bzw. wenig, wie sie wollen, müssen also nicht zur allgemeinen medizinischen Versorgung beitragen und sie nehmen zum Beispiel keine E-Cards. Ganz konkret, muss sich das ändern?
Bei der E-Card würde ich Ihnen zu 100% recht geben. Es sollte schon so sein, dass auch Wahlärztinnen und Wahlärzte dort angeschlossen sind, weil wir ja darauf angewiesen sind, dass wenn Patientinnen wieder wechseln, dann automatisiert auch zugreifen können. Dasselbe gilt für die automatische Eingabe von Diagnosen und Ähnliches mehr. Also da muss Bewegung hineinkommen, ja.
Müssen Medizinabsolventinnen und Absolventen verpflichtet werden, in Kassenstellen ins öffentliche System zu gehen?
Nein, eine Verpflichtung halte ich für nicht zielführend. Es war ja ein Vorschlag von Landeshauptmann Doskozil, da Zwangsverpflichtungen zu machen. Damit kann man, glaube ich, nicht arbeiten. Womit wir arbeiten können, ist ein Angebot zu schaffen, das es seit jüngster Zeit beim Österreichischen Bundesheer gibt, wo Studentinnen und Studenten in der Medizin die Zugangsbedingungen in gewisser Weise erleichtert bekommen, wenn sie sich im Gegenzug verpflichten, dann für eine Zeit beim Österreichischen Bundesheer zu bleiben. Das kann ich mir für den öffentlichen Gesundheitsdienst vorstellen. Das heißt, es gibt einen privilegierteren Zugang für eine bestimmte Anzahl von Studentinnen und Studenten und die verpflichten sich im Gegenzug für eine gewisse Zeit dem öffentlichen Gesundheitsdienst zur Verfügung zu stehen.
Das heißt Zusatzpunkte für den MedAT, also den Aufnahmetest, wenn man sich verpflichtet.
So ist es. So ist es und im Anschluss daran eine privatrechtliche Vereinbarung, okay, ich verpflichte mich dann für eine bestimmte Zeit im öffentlichen Gesundheitsdienst zu arbeiten.
Sie hoffen auf eine Einigung mit der Ärztekammer bis Jahresende. Und bis Jahresende, das ist überhaupt Ihr Schlagwort zurzeit, weil es bei der Gesundheitsreform ja um viel Geld und damit um Macht von Bund, Ländern und Gemeinden geht. Und diese Verteilung, der sogenannte Finanzausgleich, wird eben gerade bis Jahresende neu verhandelt. Aber was ist bis dahin? Es gibt ja jetzt schon teils massive Probleme im Gesundheitssystem.
Ja, aber wir haben jetzt ein Zeitfenster und es gibt schon die Steuerungsmöglichkeiten übers Geld. Das ist einfach so, weil am Ende geht es immer ums Geld. Und der Finanzausgleich, also die Verteilung der Steuermittel zwischen Bund, Ländern und Gemeinden, der muss bis Jahresende abgeschlossen sein. Und das ist jetzt einfach das Zeitfenster, das wir haben. Und mein Appell ist an alle Beteiligten, Leute, geben wir die Blockadehaltungen auf. Geben wir es auf, in unseren Finanzierungsgräben zu sitzen und zu sagen, wir zahlen nur bis zu dieser Grenze und nicht darüber hinaus, weil uns das, was Vorsorge ist oder Nachsorge ist, nicht interessiert. Wir sollten es schaffen, da zu einem Einverständnis zu kommen. Wir können es so nicht weiterführen, das geht sich nicht aus. Wir setzen uns an einen Tisch und überlegen, wie reformieren wir das Ding.
Das haben vor Ihnen schon ganz viele Gesundheitsministerinnen und Minister versucht. Haben Sie jetzt aufgrund der Teuerung, aufgrund der Belastung der Gemeinden, der Länder auch einen besseren Henkel, dass es diesmal wirklich, aber auch wirklich was wird?
Naja, ich weiß, es sind vor mir viele daran gescheitert und die Wahrscheinlichkeit zu scheitern ist entsprechend hoch. Aber ich sage immer dazu, es nicht versucht zu haben, würde ich mir ewig vorwerfen. Und ich gebe da wirklich mein letztes Hemd dafür, die Beteiligten davon zu überzeugen, lasst uns dieses Zeitfenster jetzt nützen. Wenn wir es nicht tun, dann ist es für 5 Jahre wieder gegessen. Und in 5 Jahren wird die Situation, auch die finanzielle Situation, nicht besser werden, sondern schlimmer. Und es ist unser gemeinsamer Job, das österreichische Gesundheitssystem so aufzustellen, dass Menschen einen guten, offenen Zugang zu qualitativ hochwertiger Medizin haben, ohne die Kreditkarte zücken zu müssen. Es muss reichen, dass man die E-Card hat.
Was ganz konkret sind die Punkte, wo Sie sagen, die müssen im Zusammenhang mit einer Gesundheitsreform jetzt wirklich umgesetzt werden, weil sonst das System zusammenkracht?
Verbessertes Angebot im niedergelassenen Bereich. Stichwort Kassenarztstellen, Neugestaltung der Ambulanzen in den Spitälern, weil die überlaufen sind. Die Menschen dorthin bringen, wo die niederschwellige Versorgung möglich ist, nicht gleich ins teuerste System in die Ambulanz zu bringen. Vorsorge, Nachsorge stärken, die Schnittstellen zwischen Alten- und Pflegeheimen und Spitälern zu verbessern. Die Personalsituation, das ist eines der drängendsten Probleme jenseits des Geldes, anzugehen und Menschen dazu wieder zu motivieren, den doch so wunderbaren Beruf der Pflegerin, der Pfleger, der Ärztin, des Arztes im medizinischen Bereich zu ergreifen. Es ist die Bitte an mich herangetragen, worden, in öffentlichen Interviews auch zu sagen, nicht nur, was alles nicht funktioniert und wie anstrengend dieser Job ist, es ist ein wunderbarer Job, den man gerne ausführt.
Herr Minister Rauch, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.